Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Hallo, schönen guten Abend. Eiszeit FM, hier sind wir wieder. Euer Podcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Folge 07 ist es heute schon, mit der wir euch begrüßen. Und wir heißt natürlich der Flo. Hallo Flo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und der Philipp. Hi Phil, schönen guten Abend.
Abend Sven.
Zu Philipp gleichen Satz. Der Junge lag mit Grippe die ganze letzte Woche krank daheim im Bett. Wenn ihr heute also mal einen Husten im Hintergrund hört, seht es ihm nach. Wir sind sehr froh, dass es überhaupt geklappt hat mit der Aufnahme. Er befindet sich auf dem Weg der Genesung. Deshalb, wenn ihr mal einen Husten hört, einfach dran denken, der arme Kerl. Dem geht es nicht so besonders gut. Den hat die Grippe dahin gerafft. Ihr wisst Bescheid. Wir reden heute natürlich über die geilste Zeit des Jahres. Die Playoffs stehen vor der Tür. Vorweg der Hinweis nochmal auf unsere Sendung, die wir gestern, wir nehmen Montagabend auf, 12.03., die wir gestern am Sonntagabend live gestellt haben, in unserer Rubrik Power Break, wo wir kurze andere Formate probieren wollen, als das, wenn wir zusammen hier eine Episode aufnehmen, hatte ich ein Gespräch, ich bin übrigens Sven, mit Christian Bernhard, Eishockey-Reporter von der Süddeutschen Zeitung. Dort erfahrt ihr in einer halben Stunde wirklich alles zum ERC Ingolstadt, was ihr von den Playoffs wissen müsst. Hört da rein, Ingolstadt in Tiefe, es wird mit Sicherheit Doppelungen geben heute in der Sendung, das ist aber auch vollkommen okay, hört einfach beides an. Ihr kriegt das volle Paket zu den Playoffs und die erste Frage muss natürlich sein, Flo, es geht bald los, in 48 Stunden haben wir schon das erste Spiel, Ende zweites Drittel. Wie fühlt es sich an? Kribbelt es allmählich? Kann losgehen, oder?
Ja, bei mir kribbelt es wirklich so langsam, weil die Pause jetzt auch lang genug war durch diese Pre-Playoffs, die ich ja nach wie vor nicht so für gut heiße und auch froh war, dass die Adler da nicht mitspielen müssen. Aber jetzt sind 10 Tage vergangen, oder ja, 8 Tage vergangen seit dem letzten Spiel in Augsburg und dann 10 Tage Pause, also da ist schon die Vorfreude jetzt da Anfang der Woche, das ist richtig, ja.
Philipp, auch schon ein bisschen, ich meine, bei der Grippe kann man ja sagen Playoff-Fieber, haha, aber freust dich auch jetzt, dass es jetzt endlich losgeht, diese wichtigsten Wochen des Jahres?
Ja, definitiv, ja, das Playoff-Fieber trifft es vielleicht ganz gut, ja, es wird einfach Zeit, dass jetzt die schönste Zeit des Jahres beginnt und ich bin auch schon ganz gespannt, wir haben ja auch sehr packende Duelle bereits im Viertelfinale und da kann man sich als Eishockey-Fan eigentlich nur drauf freuen.
Ja, bevor wir über die Viertelfinals reden, vielleicht nochmal müssen wir noch ein paar Dinge abarbeiten, die einfach liegen geblieben sind in der Zwischenzeit. Seit der letzten Sendung, wir hatten aufgenommen nach Olympia. Marco Sturm hat uns noch nicht schriftlich vergeben, aber ich glaube im Herzen hat er es bestimmt getan seitdem. Die Jungadler sind im Finale der Deutschen Nachwuchsliga mit einem 2:0 Halbfinalsieg in der Serie gegen die Düsseldorfer EG. Sehr klare Siege, sehr klare Spiele. Sehr klare Siege. Also ich war Samstag beim Spiel und muss sagen, gerade im ersten Drittel wurden sie oft von ihrem Torhüter im Spiel gehalten. Das Ergebnis war zwar relativ eindeutig, irgendwann stand es dann mal 6-2 und du denkst so, okay. Aber Torhüter hat es im Spiel gehalten, jetzt geht es gegen Berlin. Philipp, schon mal die Frage, das erste Finale der Deutschen Nachwuchsliga ist parallel zum Playoff-Auftakt und die Eisbären Berlin spielen auch daheim. Unglücklicher kann man das nicht ansetzen, oder?
Ja, unglücklicher geht es wirklich nicht.
Jetzt zeigt ist kein anderes leider, Wort dafür eingefallen, was
nee.
Schuhsitze. Ja. Ja, also mir wäre schon was einfallen, aber es sind ja eine Familiensendung hier.
Genau, wir lassen es mal bei dem Wort unglücklich. Zeigt leider auch den Stellenwert der deutschen Nachwuchsliga wohl auch. Ja. Und ja, ist einfach nur schade und traurig. Die Liga hat es verdient, dass sie mehr im Mittelpunkt steht, gerade jetzt mit dem Boom, der durch Olympia entstanden ist, definitiv hätten wir da noch mehr in den Vordergrund rücken können. Ist wirklich äußerst, äußerst unglücklich.
Ja, beim nächsten Mal vielleicht nochmal die Terminkalender irgendwie anschauen und so abgleichen, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Spiele ein Alleinstellungsmerkmal haben. Lieber DIB, das ist irgendwie doof. Wir gratulieren weiterhin nach den Jungadlern Flo, Phil Hungerecker, Rookie des Jahres in der DEL geworden, am Samstag bei einer Gala des DEB, der DEL, auf die DEL erst am Sonntagmittag in ihrem Twitter-Account hingewiesen hat, obwohl sie es live auf Facebook übertragen hat. Schon sehr verdient, muss man sagen. Vor allem, wenn man sieht, wer noch da zur Auswahl stand, sehr verdiente Auszeichnung.
Ja, braucht man auch eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja,
ich liebe deine
Überraschungsspieler. Ist eigentlich so der Überraschungsspieler, haben wir ja schon öfter hier gesagt, in der Adlermannschaft in der Saison. Ja, und dass er den Titel dann gewinnt, war jetzt, obwohl die Konkurrenz ja da war, für mich eigentlich nicht so die Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also war, glaube ich, auch von den Optionen her, die noch da waren, es war noch Laub dabei und war der Zweite. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt schauen. Also es war eindeutig, wenn man nach Leistungsträger geht. Was man auch nochmal erwähnen muss, Hungerecker auch von den Adlerfans zum Spieler der Saison gewählt worden. Auf 2 David Wolf, auf 3 Jack Kolarik. Also der ist richtig angekommen auf dem Eis und in den Herzen in dem Jahr, Philipp. Das ist schon ein sehr, sehr besonderer Spieler. Ich glaube, die Panik, die sich da breit machte, dass er nicht mehr in Mannheim bleiben wird, die es ja so in Gerüchten immer wieder gab während der Saison, die sich zwar als haltlos rausgestellt haben, aber die da waren, zeigen schon seinen Stellenwert, den er da hat.
Ja, der Stellenwert von Phil Hungerecker ist völlig zu Recht weit oben. Du hast es richtig gesagt. Er hat sich während der Saison in die Herzen der Fans gespielt. Ist auch ein Junge, für den es eine absolute Ehre ist, das Adlertrikot zu tragen. Auch er geht immer wieder mit viel Leidenschaft und Einsatz auch voran. Das muss man auch sagen. Sowohl die Auszeichnung zum Adlerspieler des Jahres wie auch zum Rookie des Jahres absolut verdient aus meiner Sicht. Man muss sagen, bei der Rookie des Jahres finde ich sogar ein bisschen nicht schade, dass er gewonnen hat. Ich finde es schade, dass er fast keine Konkurrenz hat. Also schade fürs deutsche Eishockey, weil Lukas Laub auch sicherlich ein guter Eishockeyspieler, auch ein guter Nachwuchsspieler. Aber dann wird die Luft halt auch schon richtig eng hinten dran. Also mir wäre jetzt auch kein anderer eingefallen auf die Schnelle, der jetzt Rookie des Jahres hätte werden können, außer Phil Hungerecker. Und ich hoffe, dass da die nächsten Jahre die Auswahl ein bisschen größer ist und auch die Wahl ein bisschen schwerer fällt, unabhängig davon, dass Phil natürlich absolut verdient hat. Und ich glaube, auch jeder Adler-Fan freut sich darüber, dass er jetzt auch längerfristig bei den Adlern bleibt.
Ja, das ist ein großer Gewinn, wen wir nicht unerwähnt lassen wollen. Marco Pankowski, Rookie des Jahres in der DL2, hat ein überragendes Jahr hingelegt. Das wird ganz, ganz spannend zu sehen sein, wo wir den nächstes Jahr sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der DL2 bleibt, muss ich ehrlich sagen. Entweder geht der Sprung über den Teich oder er geht dann direkt in die DL, aber den werden wir nächstes Jahr mit Sicherheit in der höchsten Liga sehen. Ja, ich will gar nicht groß mit so einem Rückblick nochmal auf Schwenningen, Köln und Augsburg kommen, vielleicht ein Stück weit schon, aber natürlich müssen wir vorher über eine Personalie reden. Es war der Tag, an dem die Adler ihr erstes Spiel wieder hatten, mittwochs in Schwenningen. Es kam mittags die Pressemitteilung, Flo, dass Jan-Axel Alavara der neue, wie heißt, Sportmanager bei den Adlern wird. Wie sehr Erste Frage, hast du den Namen gekannt, als du ihn gehört hast?
Ja, früher aus DL-Zeiten, Wolfsburg wusste ich, also ich, als ich den Namen gelesen habe, wusste ich schon, wo muss ich denn hin tun. Und deine zweite Frage wird ja sein, ob ich überrascht war, oder so ähnlich, ne?
Wir merken schon, wir sind eingespielt hier. Ja, natürlich wäre das die Frage gewesen.
Ja.
Ich gebe zu, ich bin erstmal zu Elite-Prospects gegangen, hab mal geguckt. So.
Ja, also die Statistiken wusste ich jetzt nicht auswendig, aber ich wusste, wo ich den Namen schon mal gehört habe, wo ich den hintun muss. Und zu deiner zweiten Frage, die du nicht direkt gestellt hast, ja, ich war überrascht, also total überrascht, weil es war ja nicht mitzurechnen, dass so ein Name ins Spiel kommt. Und wenn man dann mal aber nicht nur guckt, wo hat er in der DL oder wo hat er Eishockey gespielt, sondern was hat er für eine Vita nach der Karriere, da muss man schon sagen, echt gut. Habe ich nicht gewusst, musste ich halt auch nachgucken. Ja, warte ich mir schon einiges mit der Vita. Aber andererseits ist in Mannheim gefährlich mit so einer Vita zu sagen, man erwartet einiges, aber es ist halt ein Mann, der von außerhalb kommt, der jetzt nur vielleicht, also vielleicht mit Pavel Groß noch in Kontakt war, ziemlich sicher sogar, aber jetzt nicht irgendwie eine Vergangenheit hat und das wünscht man sich ja so für die Adler, dass die mal ein völlig neues Team zusammenstellen, wo jetzt nicht auch auf der Sportdirektorposition vor allen Dingen oder auf der Sportmanagerposition vor allen Dingen, dass da mal jetzt ein völlig unbefleckter Mann kommt, der da überhaupt keinen Namen auch in Deutschland hat in dem Amt, sagen wir es mal so.
Ja, Philipp, für mich, also erstens, für mich kam der Name überraschend. Er war zwar vorher schon mal in intern, also da war mal zu lesen und es ging immer um die Frage, vielleicht wird er ja noch Co-Trainer oder sowas. Jetzt muss man sagen, Europa-Scout für die Buffalo Sabres. In Düsseldorf war er wohl angeblich auch irgendwie tätig, zumindest inoffiziell, offiziell, in welcher Form auch immer, wenn man manchen Kollegen glauben darf. Aber das sind für mich so mehrere Signale mit verbunden. Das erste Signal lautet, die Adler meinen den Umbruch ernst, weil sozusagen der Blick geht einerseits Richtung Skandinavien, wo er früher nicht hinging, und mal andererseits, jemand hat da mit Sicherheit ein breites Netzwerk hat. Das ist sozusagen Signal 1. Aber Signal 2 ist für mich auch, alle Macht geht an Pavel Groß. Dieser Umbruch, man ist bereit, sich komplett den Wünschen von Pavel Groß unterzuordnen. Man hat eben den Co-Trainer mit Mike Pellegrins an die Seite gestellt, der seinem Wunsch entspricht. Und er bekommt einen sportlichen Leiter, auch wenn das nicht der offizielle Titel ist, an seine Seite, mit dem er einen sehr engen Draht hatte. Es gibt ein Interview von Alavara, wo er 2016 in Wolfsburg zu Besuch war, wo er sagt, dass er mit Groß eben immer im Austausch steht und dann sehr engen Draht hat. Das sind für mich so die zwei Signale, die ausgehen. Einerseits zu sagen, ja, wir wollen einen Umbruch, wir werden uns neu aufstellen, wir werden Dinge anders machen als bisher. Und das zweite Signal ist auch, wir binden uns klar an Groß, was auch durch die Vertragsdauer dokumentiert wird, die bei allen dreien 3 Jahre beträgt. Habe ich jetzt alles weggenommen schon?
Exakt, ja. hast es ja genau gesagt. Und interessanterweise ist es natürlich auch so gekommen, wie wir es in unserer allerersten Podcast-Sendung vermutet haben.
Daran habe ich gedacht gerade, ja, genau.
Ja, dass die Adler wirklich Pavel Groß die Macht geben, um sich ein Team zusammenzustellen nach seinem Gusto, um dann ja, nach Mannheim wieder den Erfolg zu bringen, muss man so auszudrücken. Und da ist Alavara der nächste Baustein, der den Weg ebnen soll, muss man so zu nennen. Und ja, sonst hast du ja auch alles gesagt. Das ist ein ganz klares Zeichen für die Stärke von Pavel Groß und gleichfalls für den Umbruch, den die Adler so scheint es, ja, und auch absolut gehen. Bereit sind, vor allem zu gehen, ja.
Ja, das wird sehr, sehr spannend werden, weil man wohl auch bereit ist, einiges an Geld in die Hand zu nehmen, sozusagen um diesen Umbruch zu gestalten und um diesen Wechsel zu gestalten. Natürlich werden momentan keine Namen nochmal offiziell genannt oder so, aber was da so gerüchteweise wabert, das wollen wir jetzt hier nicht befeuern, aber das sieht schon danach aus, als würde man wirklich diesen Schritt gehen wollen. Hinzu kommt natürlich, dass es ja ein Umbruch ist, der nicht nur auf den Kader der Adler, also des DL-Teams bezogen ist, sondern es geht ja um die gesamte Organisation, die auf den Prüfstand soll. Es sind neue Stellen geschaffen worden. Juri Zivzer, der Teammanager, jetzt schon ist. Mike Pellegrims ist wohl schon da seit 15. Februar. Habe ich das irgendwie richtig vernommen? Korrigiert mich.
Ja, sowas nee. Habe ich, sowas habe ich auch.
Es war zumindest Ort, ja. Zu lesen. Er ist vor Ort, ne? Also, und weil Alavara ja aus seinem Vertrag mit Boston erst Ende Juni, ich glaube 30.06. endet der und wird dann ab 1.07. sozusagen bei den Adlern sein. Oder 31.07. weiß ich. Also Juni, Ende Juni oder Juli. Und er wird erst dann zu den Adlern kommen können. Das heißt, momentan wird noch ganz viel Arbeit dann, auch was die Planung angeht. Natürlich wird man sich ja nicht abstimmen. Aber ja, es ist ein klares Signal. Man meint es ernst und man meint es richtig ernst und nicht nur so ein bisschen. Und Pavel Groß ist dann auch nicht der Mann, den man geholt hat wegen dem Stallgeruch, sondern man ihm zutraut, diesen Wechsel zu gestalten.
Ja, das ist so, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, hat so ein bisschen zwei Seiten von der Medaille, dass man so ein bisschen versucht, Leute auf der einen Seite mit Stallgeruch zu installieren, aber auch jetzt gerade auf der, habe ich ja eben schon gesagt, auf der Sportmanager-Position finde ich persönlich, meine Meinung ist wichtig, da jemand hinzusetzen, der keine, der jetzt keinen großen Namen in Deutschland hat in dem Sinne und der jetzt nicht kommt und da gesagt wird, oh, das ist der Topmanager der DL, der hat schon die und die Spieler verpflichtet und die Mannschaft zusammengestellt, sondern der hat überhaupt keinen Namen erstmal in Deutschland und der hat dann auch eine gewisse Zeit halt auch, um was zu kreieren.
Ja, ich glaube, dass das auch dass das der Punkt ist. Es wurden ja auch einige Namen gehandelt, die durchaus bekannter waren und es haben sich wohl auch einige angeboten, die durchaus bekannter waren. Da sind dann auch ehemalige Meistertrainer drunter gewesen. Insofern ist das eine sehr spannende, sehr kreative Lösung, aber auch eine, die klar zeigt, alles für Pavel momentan. Und wir haben es, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir es vertwittert haben oder verlinkt haben, wer nochmal nach Gründen sucht, warum Pavel Groß sich vor Mannheim entschieden hat, der möge sich die Pressekonferenz anschauen nach dem Wolfsburger Sieg am Freitag in Schwenningen, wo er so ab Minute 11.30 sich nochmal äußert zum Wolfsburger Umfeld und seine Unzufriedenheit darüber und wie normal das angesehen wird, dass dort Erfolg herrscht. Also das lässt für Mannheim schönes vermuten. Aber Jan-Axel Alavara werden wir sicher nochmal deutlich länger besprechen, ja, Einschätzung abgeben, wenn er da ist, wenn wir mehr sagen können. Es ist momentan so, dass auch ganz gleich, solange er unter Vertrag steht bei Buffalo, wird er für Interviews und Sonstiges nicht zur Verfügung stehen. Sobald sich das ändert, denke ich, werden wir euch natürlich ja auch was liefern können. Jungs, dann lasst uns noch mal kurz auf die drei Spiele zurückschauen, die es gab. Schwenningen, Köln und Augsburg. Die Adler fahren nach Schwenningen, treffen dort auf eine komplett ausgeruhte Schwenninger Mannschaft. Haben ihre Olympiafahrer dabei. Wir hatten ja unsere letzte Sendung genau an dem Montag davor, wo wir erzählt haben, dass Matthias Blach da unter anderem im Bus dabei ist und Marcel Gott schon wieder dabei ist. Philipp, Schwenningen wurde aus meiner Sicht über 60 Minuten komplett dominiert an diesem Abend. Und ich war extrem überrascht, weil ich auch gedacht habe, naja, ins letzte Drittel geht es mit einer klaren Führung, irgendwann kommt die Müdigkeit, aber sie kam nicht. Ich sah da verdammt viel Gutes an dem Abend. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Genauso, absolut. Die Adler auch überraschend, völlig dominiert in allen Belangen, waren zu jeder Zeit Herr der Lage und natürlich dann im zweiten Drittel die 1, irgendwas Sekunden Verschluss, was es war, vom Deschardens, der Treffer, der Genickbruch dann für Schwenningen und ja, da war eigentlich klar, dass die im letzten Drittel auch nicht mehr kommen. Ja, zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht auch, klar, das gehört im Sport auch immer dazu, aber gerade als sie den Anschlusstreffer bekommen haben, dann nochmal diesen extremen Druck aufgebaut, bis dann auch der Puck zum 3-1 postwenden, der eigentlich im Tor lag, ja, ganz, ganz starker Auftritt in Schwenningen, den ich so im Vorfeld auch nicht erwartet hätte. Ein Sieg zwar schon, aber in der Art und Weise eher nicht. Also es war echt, echt stark.
Ein Sieg, den sogar ich getippt hatte, Flo, aber vor allem auch einer, ja, irgendwas ging da schief bei den Adlern bei dem Spiel. aber vor allem einer, wo man sagen muss, ja, sie haben auch das Publikum ruhig gestellt. Ich war vor Ort und die Adlerfans konnten am Schluss singen, was sie wollten. Es kam von den Schwenningern keine Reaktion mehr.
Ja, halt so überraschend, was ihr schon vorweggenommen habt, dass die Adler das Spiel so dominieren, hätte ich auch nicht gedacht. Wenn man die Umstände berücksichtigt, dass halt da Spieler dabei waren, die halt erst 3 Tage wieder am Land waren. Ja, ihr habt eigentlich alles schon gesagt zu dem Spiel. Überraschend stark die Adler in dem Spiel. Der Faktor, das Publikum natürlich ruhig zu stellen in der ausverkauften Halle, hat man ja auch die Woche gesehen bei den Pre-Playoffs gegen Wolfsburg, wie wichtig das unter Umständen ist. Kann man eigentlich gar nichts mehr dazufügen. Ihr habt ja eigentlich alles gesagt zu dem Spiel.
Was war für mich insgesamt, du warst ja in Augsburg, da kommen wir dann noch zu, aber was für mich so das Wort war, Philipp, ich gehe dann auch mal direkt zum 2-0 gegen Köln über. Das meistverwandte Wort von mir in den Spielanalysen für mein Sportradio war das Wort Dominanz. Sie waren in beiden Spielen unglaublich dominant auf dem Eis. Also man hatte das Gefühl, ihnen hat die Pause gut getan, um das System von Stuart jetzt so richtig zu verinnerlichen und so richtig aufs Eis zu bringen. Weil ja auch der Sieg gegen Köln war ja hochverdient.
Auch der war hochverdient, ja. Und ich habe es ja schon in der letzten Sendung angesprochen, die Jungs haben wirklich nochmal während der Olympiapause auch hart trainiert und intensiv. Auch am System des Coaches nochmal und ja, gepaart mit der Euphorie der Olympiafahrer war das genau die Mischung, den die Adler nochmal gebraucht haben, die 3 Spiele vor den Playoffs. Aber gut, zum Augsburg-Spiel kommen wir nochmal, aber auch da war ja viel Licht und aber auch ein bisschen Schatten, ja.
Was wir nochmal erwähnen müssen an der Stelle, Dennis Endras mit seinem ersten Shutout in der Saison in dem Spiel gegen Köln soll nicht untergehen. War ja am Mittwoch schon ein guter Rückhalt auf dem Eis, musste nicht unbedingt viel zeigen, aber war immer zur richtigen Zeit da. Auch gegen Köln war so, musste nicht viel zeigen, aber war genau zur richtigen Zeit da, als es notwendig war. Und dann geht's nach Augsburg und ich muss sagen, ich sag gleich vorweg, ich habe das Spiel am Fernseher geschaut und musste in der 55. Minute ausmachen. Weil wir den Kindern versprochen hatten, dass wir ins Kino gehen und solche Versprechen sind heilig. Und
ja, okay,
das Spiel dauerte ja auch lang. Und,
ja,
das ist natürlich. Wir gingen in, ich glaube, der Biene-Meyer-Film war es, der mich dann weggezogen hat, skandalöserweise. Aber Flo, du warst vor Ort, erzähl mal, wie war's?
Ja.
Wart ihr eigentlich alle am Handy die ganze Zeit?
Ja, wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Also fange mal morgens an. Ich bin da morgens hingefahren, hab gedacht, okay, gegen Augsburg, da machst du heute die Punkte noch, die man braucht, für Sechster zu werden. Das hätte mir ja vollkommen gereicht. Oder um diesen 6. Platz abzusichern, weil man ja nicht davon ausgehen konnte, wenn man den Spielplan geguckt hat, dass die Mannschaften dahinter jetzt alle gewinnen. Ja, wie gesagt, bin ich halt mit der Prämisse dahin gefahren, die Punkte, die man braucht, die werden dann so gespielt. Und dann hat man ja auch relativ schnell 2-0 geführt. Das Spiel, was Philipp eben angedeutet hat, im ersten Drittel mit viel Licht, da waren die Augsburger praktisch platt. Und dann ging das eigentlich im zweiten Drittel zack, zack, zack. Nach dem Anschlusstreffer der Augsburger haben die auf einmal Morgenluft gewittert und haben gedacht, oh, hier können wir doch noch unserem Publikum was bieten. Und die Adler haben dann einen Schritt weniger gemacht. Und ruckzuck stand es dann 3-2 in der zweiten Drittelpause. Ich habe dann, um das Fleischspiel zu verdeutlichen, ich habe nach dem ersten Drittel den Udo Scholz draußen getroffen im Gang. Da waren wir beide völlig euphorisch, also so von wegen, oh, das gibt heute ein lockerer Sieg. Dann habe ich ihn im zweiten Drittel nochmal getroffen. Da haben wir beide gesagt, was machen die denn jetzt da unten? Und haben
so sah das auch am Fernseher aus.
Ja, genau, und haben uns fragend angeguckt. So, und dann, ja, im letzten Drittel, um auf deine Frage zu antworten, Sven, am Handy. Ich habe dann noch mit dem Kollegen Moritz Greininger vom Kicker geschrieben, der ist ja Haie-Fan, beziehungsweise er hat mir dann geschrieben, ah ja, hier, die Punkte braucht ihr noch, und dann bist du halt die ganze Zeit am Handy und denkst, das gibt's ja gar nicht, wie viele Punkte müssen wir denn jetzt hier noch machen? Vor dem Ausgleichstreffer war das ja natürlich noch eklatanter. Nach dem Ausgleichstreffer dann Da habe ich gedacht, okay, der Punkt reicht. Dann hat er mir geschrieben, ah, Köln führt 1-0. Dann bist du natürlich währenddessen die ganze Zeit am Handy und denkst, hier, was ist denn jetzt los? Ist das Spiel vorbei? Das Spiel ist vorbei. Das ist halt eine Situation, die ich halt morgens, um darauf zurückzukommen, nicht so erwartet hätte, dass du halt die Live-Spielstände anschauen musst und dann durchrechnen musst, reicht jetzt der Punkt, um Sechster zu werden? Und wenn wir jetzt die Verlängerung gewinnen oder das Penalty schießen, dann sind die Adler sogar noch Fünfter. Und wollen wir nicht lieber gegen Nürnberg spielen, weil die liegen uns ja mehr und die haben ja dann schon Angst, wenn die heute Abend erfahren, spielen gegen Mannheim. Und solche Sachen sind dann halt im Block rumgegangen. Also es war schon relativ interessant. Ich muss dazu sagen, neben mir hat ein Freund gestanden aus Ingolstadt. Und der hat die ganze Zeit gesagt, oh nein, hoffentlich nicht gegen die Adler, hoffentlich verliert er jetzt das Penalty-Schießen oder die Verlängerung, ich will nicht gegen die Adler spielen. Also da hast du schon gemerkt, der Respekt ist schon noch da bei Ingolstadt, Nürnberg sowieso. Also ich glaube, gegen Mannheim wollte da keiner spielen, auch aus dem Fanlager nicht unbedingt.
Ja, aber die Freude war dann schon relativ groß. Ich dachte, im Endeffekt ist egal. Wichtig ist keine Pre-Playoffs, war so mein Gedankengang. Ja, und nochmal den Spielern noch eine Pause zu geben.
Das auf jeden Fall, weil dann die Pause, was du schon ansprichst für die Spieler, die jetzt bei Olympia waren, finde ich natürlich extrem wichtig, dass die mal ein bisschen runterkommen können und nicht gleich mittwochs wieder spielen müssen. Ja, die Stimmung, muss man sagen, von den 600 Adler-Fans da, die war natürlich überragend, das ist ganz klar. Hat man ja auch im Fernsehen gesehen oder auf Bildern, was da los war.
Ja, da war ja Plachter beim Interview und so vom Fanblog.
Genau, das war zum Beispiel, oder die Spieler dann so lange aufgefordert rauszukommen, dann hat man ja, ich weiß gar nicht, Mark Stewart, glaube ich, noch mit dem Schutzpanzer gesehen, mit Badeschlappen. David Wolf hat die Spieler dann alle geholt, also die waren dann nach dem Spiel zu dritt draußen, Plachter, Wolf und King, glaube ich. Und er hat die Kurve halt aufgefordert, jetzt sollen die Mannschaft rausholen, und dann ist David extra nochmal in die Kabine gefahren und hat noch 10 Spieler geholt und dann, wie gesagt, Max Juha dann halt noch mit dem Schutzpanzer, mit Badeschlappen, der nächste Oberkörper frei und so, also es war schon ganz lustig, muss man dazu sagen. Und was die Fans abgeliefert haben, natürlich überragend, ganz klar. Nicht nur auf dem Stehplatz, die zwei Blöcke C und B, Gästeblock, waren ja voll mit Adlerfans, auch die Sitzplätze daneben waren Freunde von mir, also ja, war schon eine überragende Stimmung, hat sich gelohnt, da hinzufahren, sage ich ganz ehrlich.
Ja, auch, muss man auch sagen, der Support auch in Schwenningen war extrem gut. Also das war Heimspiel zum Schluss, immer von Schwenningern einfach gar nichts mehr kam. Jetzt ist es Ingolstadt, Philipp. 22. April 2015. Laurin Braun sagt, man hat keine Playoff-Serie bisher gegen die Adler verloren als Eisbär, aber die Adler werden entgegnen 22. April 2015. Wir werden Meister beim ERC Ingolstadt.
Weißt du, wo du noch warst?
Ja, ich habe Fernsehen geschaut. Du warst da, glaube ich, oder? Wenn es richtig
war. Ich war in der Arena, allerdings in der SAP-Arena. Jetzt zeitlich vom beruflich nicht gereicht, nach Ingolstadt zu fahren, leider. Aber auch in der SAP-Arena war es eine sehr schöne Stimmung und Atmosphäre. Und ja, ein denkwürdiger Tag, an dem man sich natürlich immer sehr, sehr gerne...
Ja, ich glaube, an den sich auch die Spieler gerne erinnern, als sie da zurückkamen und die Arena war noch voll. Das war ja sensationell.
Auch das war ja geschichtsträchtig, definitiv.
Das ist halt natürlich gleich die Frage. Glaubst du, dass solche Erinnerungen beflügeln können für das, was jetzt kommt? Weil die andere Frage, die habe ich auch gestern Christian zum Auftakt gestellt, treffen da vielleicht die zwei Teams in den Playoffs momentan aufeinander, neben München natürlich, gegen die man aktuell in den Playoffs nicht spielen will, weil es einfach die heißesten Teams der Liga sind.
Mhm. Deine erste Frage, klar, kann auf jeden Fall beflügeln, die Erinnerung daran. Frage ist, denken die Spieler noch an diese Finalserie und den Cupsieg? Und ich müsste jetzt mal im Kopf durchgehen. Ich weiß gar nicht, wie viele noch dabei sind. Also über die Hälfte ist ja auch nicht mehr dabei.
Ja, aber ein paar haben wir noch.
So ein paar sind noch drin. Kann sicherlich beflügeln, um vielleicht 1-2% mehr rauszukitzeln. Ja, und um auf deine zweite Frage. sind die heißesten Teams der Liga, mit Ausnahme München, in dem Kalenderjahr 2018 die zweitmeisten Punkte geholt, beide 29, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das für mich das spannendste Duell der Viertelfinalserie, weil wirklich es in beide Richtungen ausschlagen kann. Wir haben zwei Teams, die gerade offensiv stark besetzt sind. Beide Nationaltorwart im Tor.
Einer sogar hat bei Olympia gespielt von beiden.
Das stimmt, ja. Und beide aber auch.
Das nimmt sich nicht viel.
Nee, glaub ich jetzt im Endeffekt macht das sogar gar nichts aus. Und beide aber auch in der Abwehr mit Schwächen, wenn man sie unter Druck setzt früh. Also von daher glaube ich, wir haben hier zwei Teams gegenüberstehen, die wirklich sich extrem ähneln. Sowohl wie man spielen will, als auch wo man seine Stärken und Schwächen hat.
Ja, was wir nochmal an der Stelle erwähnen wollen, ERC Ingolstadt in epischer Breite analysiert von Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Wirklich, ich habe selbst ganz viel gelernt gestern. Unter anderem mit einer Eloge auf Wille Keustin, deshalb auch der Titel der Sendung heute, wo ein Wille ist, ist kein Weg, natürlich aus Mannheimer Sicht. Es ist vollkommen, also wer sozusagen sich für Ingolstadt in der Tiefe interessiert, gerne das mit Christian anhören, findet ihr auch im Podcatcher oder auf unserer Seite bei soundcloud.com/eiszeitfm. Vor allem aber, ja Flo, so wenn du auf dieses Duell schaust, was geht dir da so durch den Kopf? Was sind so die Faktoren, die du besonders als entscheidend erwartest?
Ja, es ist ja jetzt hier auch schon angeklungen vom Philipp. Ich finde es, oder gestern auch in deiner Sendung mit dem Christian, dass es so die engste Serie wohl ist von den Vieren. Die beiden Mannschaften waren am Schluss halt nur einen Punkt in der Tabelle auseinander. Ich denke, besser kann man es ja eigentlich gar nicht sehen. Die spielen jetzt, habt ihr auch schon erwähnt, in dem Jahr mit München das beste Eishockey. Nicht nur von den Punkten her, sondern ich finde auch, gerade die Adler haben sich natürlich gegenüber dem November, Dezember extrem gesteigert. Die Ingolstädter sowieso, hatte der Christian ja auch erwähnt gestern, die waren ja irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Zeitpunkt, aber auch mal im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Beim Trainerwechsel, glaube ich sogar, ja.
Mhm. Die waren Elfter, die waren draußen. Die sind richtig, also unter Tommy Samuelsson, ich bitte nochmal um Korrektur. Entschuldigung, dass wir Siari Pasan in die Schuhe geschoben haben gestern. Die waren draußen aus den Playoffs.
Ja, und so, da sieht
man
ja,
was da kräftig was, verstärkt vor der Saison.
Genau, das sieht man ja jetzt auch, was die dann geleistet haben in dem Jahr. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Philipp. Ich kann man vielleicht so ein bisschen von Eishockey-Schach, dass sie sich gegenseitig abbilden, die beiden Mannschaften in der Serie, davon reden und dass es eine lange Serie wird, bestimmt über 6 Spiele. Das hat ja auch Christian gestern schon gesagt, da würde ich voll übereinstimmen. Für mich wäre es eine völlige Überraschung, wenn da eine Mannschaft in 4 oder 5 Spielen durchgehen würde.
Was können denn, Philipp, die Vorteile der Adler sein? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen. Eishockey News schreiben, dass unter Doug Shedden das Penalty Killing der Ingolstädter bei ganzen 75% liegt. Wenn man das in die Playoffs mitnimmt und das Adler Überzahlspiel dazu, was ja vor allem darin besteht, auf einen One-Timer zu setzen, an einem der beiden Bulli-Kreise, wo einer steht, könnte das so ein Punkt sein, der einen Ausschlag geben kann?
Wenn es wirklich so abläuft wie in der Hauptrunde, definitiv. Jetzt wissen wir ja natürlich auch, dass in den Playoffs nochmal die Karten völlig neu gemischt werden, um das Phrasenschwein mal zu füttern.
Moment, wollte gerade sagen, das gibt aber was in die Kasse hier.
Klar, Special Teams werden den Unterschied ausmachen, wie in jeder oder wie in sehr, sehr vielen Playoff-Serien. Sollten die Ingolstädter wirklich solche Probleme haben im Penalty-Killing, dann werden die Adler zur Stelle sein und es könnte tatsächlich ein Punkt sein, der den Ausschlag geben kann zugunsten der Adler. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Ingolstädter ein sehr, sehr starkes Powerplay haben. Also die Adler müssen gleichzeitig selbst darauf achten, keine blöden Fouls zu begehen und am besten von der Strafbank wegbleiben, wenn es sich nicht vermeiden lässt, weil sonst liegt man vielleicht auch selbst ganz schnell auf der Verliererstraße.
Ich wiederhole gerne, ein paar Strafen weniger pro Spiel wären echt schön, weil du hast pro Spiel Minimum 2, also immer 2 bis 3 Strafen dabei, wo du dir aus Sicht der Adler eigentlich einen Kopf fassen muss und sagen muss, die waren jetzt vollkommen unnötig und wir haben uns damit in eine unglaublich doofe Situation manövriert. Auch in Schwenning im ersten Drittel, ich glaube, Schwenning hat in den ersten 10 Minuten gleich mal 6 Minuten Überzahl gehabt, wenn ich es richtig weiß. Mhm, aber ja. Und da waren von 3 Strafen 2, da kannst du sie nur an den Kopf fassen. Und dann war noch die Aktion, wo mich auch die Kölner dann direkt darauf angesprochen haben, dass die nah am Stockstich war und so. Playoffs sind heiß, klar, aber ja, die Schiris lassen wir mal mehr laufen, aber so ein bisschen weniger da auf der Bank sitzen wäre schon ganz schön.
Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird. Also, dass es der Adler-Mannschaft nicht passieren wird, dass die so dumme Strafen nehmen werden. Das hat man jetzt erstens das und außerdem hat man jetzt schon in den Pre-Playoffs gesehen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich die nicht so gut finde, aber ich habe die natürlich geschaut. Da ist ja auch, was Philipp schon erwähnt hat, von 0 auf 100 ein völlig anderes Eishockeyspiel entsteht da ja, wie im DEL-Vorrundenspiel. Das ist ja jedes Jahr faszinierend.
Das ist wie nochmal so eine Stufe hochgeschaltet.
Ja, wie die Schiedsrichter dann darauf pfeifen und du sitzt vorm Fernseher und denkst in der Verlängerung, weißt du genau, wenn jetzt keiner, was du jetzt angesprochen hast, Sven, keiner völlig übermotiviert dumm jemanden die Bande reincheckt, dann gibt es da keine 2 Minuten mehr oder das ist ein völlig offensichtliches Foul und der Schiedsrichter hat keine Möglichkeit, das zu übersehen, in dem Sinne, in Anführungszeichen, dann gibt es da nichts mehr, also das ist ein völlig anderes Spiel und ich glaube auch, die Mannschaften gehen mit einer völlig anderen Einstellung in die Spiele, halt nicht gerade so, erstes Drittel, Schwenningen ist ein gutes Beispiel, dort so viele Fouls zu begehen, dass man halt so viel Unterzahl spielt, weil wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Ingolstadt, also ich hoffe das natürlich sowieso, aber wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Ingolstadt, die im Powerplay relativ stark ist und man macht halt sowas, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man dann halt wirklich mal mit 3 Toren hinten liegt nach dem ersten Drittel, dann ist es halt auch verdient, wenn man so viele dumme Fouls macht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es in der Playoff-Serie so oft passiert, weil da ist die Adlermannschaft meiner Meinung nach viel zu abgezockt.
Es wäre schön, wenn es so... Also wie gesagt, Thema Strafen ist bei mir eins. Nochmal der Hinweis, Christian hat es gestern in der Sendung gesagt, das Powerplay unter Doug Shetton ist gerade mit den Verstärkungen Keustin und Stapleton deutlich besser geworden bei Ingolstadt. Die Zahlen, die da im Raum stehen, mit ich glaube 14% liegen sie in der Abschlussstatistik, kann man nicht für bare Münze nehmen für das, was Ingolstadt momentan im Powerplay aufzieht.
Aber ich glaube so, um vielleicht nochmal kurz da einzuhaken, ich glaube, diese ganzen Statistiken, die sind ja alles gut und schön. Ich gucke mir die auch an, wie jetzt gerade die Woche habe ich mich dabei erwischt, wir haben die Adler in der Vorrunde gegen Ingolstadt gespielt. Aber ich glaube, das ist völlig...
Unter anderem nach 3-0-Führung 4-3 verloren. Erstes Spiel und das Duas.
Ja, aber das ist, glaube ich, völlig irrelevant für so eine Playoff-Serie. Auch wer in der Vorrunde gutes Powerplay hatte, okay, das weiß ja auch die Adlermannschaft, dass Kreuzinnen von der blauen Linie gern mal schießen kann und so. Weiß ich nicht, vielleicht kann man so gut vergleichen mit McMurtry, da hat es ja auch die, in seinem ersten Adlerjahr wusste es ja auch die DEL nach 15 Spielen, was da jetzt passiert. Und dann stand halt einfach jemand da. Also vielleicht ist das so ein guter Vergleich.
Du meinst, es gibt Hoffnung?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Statistiken zählen einfach nicht. Ich glaube, es kommt halt viel auf das, meiner Meinung nach, viel auf das erste Spiel an und noch mehr auf das dritte Spiel. Weil man ja einmal in Ingolstadt sowieso gewinnen muss und ich glaube, das ist schon möglich. Ist schwer einzuschätzen, die Adlermannschaft, aber ich glaube, die haben sich jetzt wieder echt gefangen und die wissen jetzt auch, dass sie ein bisschen was können. Ja, nochmal, ich erwarte eine enge Serie da, glaube aber, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, dass die Adler da trotzdem weiterkommen.
Wir tippen natürlich nachher noch, also ihr beiden, ich sag, wie es nicht ausgeht. Das ist ja meine große Spezialität. Philipp, wenn wir jetzt nochmal so auch auf die Trainerbänke schauen, das sind ja 2 Kinderfreunde, das war mir bis gestern... Anscheinend wusste es ganz Eishockey-Deutschland, nur an mir ging das irgendwie vorbei, dass die 2 sich seit langen Jahren kennen, gute Freunde sind, glaube ich, mehr oder minder alles voneinander wissen. Und Shetton meinte, das Gute ist, dass wenigstens einer von uns beiden auf jeden Fall im Halbfinale steht. Und wenn es Mannheim ist, kann ich mich dann wenigstens für ihn freuen, trotz der Enttäuschung natürlich. Hört sich für mich nach einem sehr ausgeglichenen Duell an, wo keiner mehr den anderen groß überraschen kann.
Ja, das wird sich zeigen. Ne? Vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch das Oh Gott, ich schüsse diese Phrasenschwein so voll, Leute.
Den Pfeil im Köcher, komm, Pfeil ihn raus.
ja, wie gesagt, die kennen sich ja wirklich schon seit Kindertagen. Ob sie sich jetzt auch beruflich in- und auswendig kennen, liegt nah. Aber ja, ich freue mich drauf und ich glaube, die sind beide so erfahren und ausgefuchst, dass sie da wirklich auch die Trainertypen sind, die auch in den Playoffs nochmal den einen oder anderen Kniff sicherlich versuchen und auch beide sich auf den anderen Gegner einstellen können. Also ich glaube, langweilig wird's nicht, auch wenn wir zwei Mannschaften haben, die, wie ich ja schon gesagt habe, sich sehr ähneln, aber ich glaube, wir sehen trotzdem eine sehr spannende und interessante Serie.
Ja, was man sagen muss, sind beides ja sehr emotionale Typen und ich finde es ja fast etwas schade, dass uns dieses Duell auf der Bank, ich will nicht sagen verloren geht, aber so ein paar Bilder wären schon ganz nett gewesen, so ein paar emotionale Highlights von außen zu bekommen. Wenn die zwei sich angiften, das werden wir jetzt nicht erleben, weil dafür sind sie dann doch wohl zu gut befreundet.
Ja. Während den 60 Minuten weißt du ja nicht, was passiert. Ne?
Ja, das ist ja so meine Hoffnung.
Vorne dran, hinten dran, oder vor dem Spiel, nach dem Spiel sicherlich befreundet, während 60 Minuten.
Oder da kann man sich gerne mal duell liefern.
Plus X, das werden die beiden bestimmt auch machen, je enger die Serie wird. Also das schätze ich beide aber auch dann ein.
Lass uns mal aufs Personal schauen, Philipp. Der Kader der Adler war die letzten Spiele eigentlich ja sehr klar. Also saßen draußen Johnson, McMurtry und Ullmann. Und Reul, der verletzt war. Und Endras als klare Nummer 1 in die Playoffs. Ist auch das so, dass womit du rechnest, was den Kader angeht für Mittwoch? Also ich persönlich rechne nicht mit irgendeiner Überraschung, sondern glaube, dass du dem Team vertraut, das er dann die letzten Spiele hatte.
Es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt was umzustellen. Kollege Oliver Wehner war heute beim Eistraining. Muss man dazu sagen, Dennis Reul war auf dem Eis. Hat okay. Komplett mittrainiert, hat auch gut ausgesehen. Hat er mir erzählt und Bill Stewart möchte schauen, ob es schon für Mittwoch reicht und ob er dann auch ins Line-Up stellt. Also Dennis Reul ist wohl für die Viertelfinalserie eine Option. Mal gucken, ab welchem Spiel. Also da könnte sich vielleicht noch was ändern in der Abwehr, aber ob er es jetzt schon gleich am Mittwoch macht, weiß ich nicht. Wie du richtig gesagt hast, es gibt eigentlich momentan gar keinen Grund, groß was zu ändern.
Ja, Flo, gibt es noch Faktoren, die wir jetzt noch nicht versprochen haben, die du noch als entscheidend siehst? Publikum, Fans, Unterstützung, was weiß ich. Gibt es noch Dinge, von denen du denkst, dass ein entscheidender Faktor sein können?
Ja, SAP Arena, Freitagabend habe ich jetzt gesehen, ist ja schon relativ ausverkauft oder ja, relativ voll. Ich glaube, das könnte schon ein Faktor werden, einfach durch das Publikum mit jedes Spiel, sagen wir mal SAP Arena, gehen wir mal von 12.000 jetzt aus. Und in Ingolstadt habe ich jetzt auch heute Mittag mal geguckt, da ist die Halle auch in beiden Spielen noch nicht voll. Die haben ja, glaube ich, nur 4.800 Plätze oder so. Also das ist, glaube ich, schon, kann schon ein Faktor werden. Ja, aber ansonsten wird es wahrscheinlich eine Serie, über die sich Eishockey-Taktiker freuen. Weil sich halt sehr vieles gegenseitig abbildet in beiden Mannschaften. Ich bin echt gespannt, wie sich das dann auf dem Eis gibt und ob, was ihr schon angesprochen habt, irgendein Trainer noch einen Kniff in der Tasche hat oder ob halt wirklich bei den Adlern jetzt auf einmal Ryan McMurtry mal im Lineup auftaucht. Weil fürs Powerplay ist das ja schon eine Waffe, aber ich gehe auch davon aus, dass Stewart vorerst mal auf die eingespielte, in Anführungszeichen, Mannschaft setzt.
Was für mich halt so ein Faktor ist dabei, von dem ich glaube, dass er da echt reinspielen kann, ist schon, wie soll ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass beide sehr, sehr offensiv spielen. Also beide spielen ihr System durch und beide gehen einen aggressiven Vorcheck. Und dass beide da wirklich auch wenig Risikoscheu haben. Also das System der Adler ist ja eins, was sehr oft, also Christian Bernhard hat es in meinem Artikel der Süddeutschen, da war Bilsua noch in Straubing Guardiola-esque genannt. Und ich finde, das trifft ganz gut. Also es verlangt von den Spielern viel, aber wenn du es schaffst, das System durchzubringen, dann ist es sehr dominant. Und das ist, und Ingolstadt auch. Und spannend wird eben sein, wer bringt seine Dominanz mehr durch als der andere. Und so, wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, und also sozusagen mit Olympia und mit die Adlerspieler dort gespielt haben, wenn ich mir dann noch anschaue, wie sie aufgetreten sind in den Spielen nach Olympia, dann können aus meiner Sicht die Adlerfans sich da auch viel Positives erstmal einstellen.
Das glaube ich auch, ja. Also ich habe so ein bisschen Zuversicht, weil das, was man jetzt die letzten Wochen halt so gesehen hat, vor allem nach der Olympiapause in den drei Spielen, aber auch schon vorher, gegenüber dem, was man hauptsächlich über die Hauptrunde gesehen hat, war jetzt nicht schwer, das zu toppen. Okay, das gebe ich zu, aber da siehst du, hat man schon eine Weiterentwicklung gesehen, dass da halt irgendwas entsteht. Und vielleicht kann sich das jetzt so potenzieren in den Playoffs, dass da halt wirklich in der Serie gegen Ingolstadt vielleicht so ein bisschen den Höhepunkt findet. Was sich vielleicht ganz, vielleicht noch interessant werden könnte. Weiß ich nicht, ob da was passiert, wenn ihr euch erinnert an die Aktion Wagner gegen Koljakovo, ob man da vielleicht nochmal was, ob da vielleicht nochmal was geht in der Playoff-Serie, weil das war ja schon ein relativ böses Foul. Mhm. Da bin ich mal gespannt.
So die alte Nummer nach 4 Sekunden, bricht es wieder aus. Wie, ich werde nie vergessen, als es diese Schlägerei letztes Jahr gab gegen Krefeld im ersten Spiel, ja, hat sich Markus King dann vorm Spiel gegen Krefeld gefragt, ja, wie sieht es denn aus, nimmt man sowas mit oder ist es damit vergessen und erledigt, ne, so, nee, überhaupt kein Thema. Und dann gehen die aufs Eis und nach 4 Sekunden nimmt King die erste Strafe, weil er erst mal dem Krefeld eine abgeräumt hat.
Ja, ich glaube schon, das ist ja jetzt das erste Spiel, wo Koljakovo wieder dabei ist gegen Ingolstadt, wenn mich nicht alles täuscht, um das jetzt aus dem Kopf zu sagen, weiß ich jetzt aber nicht genau, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da, dass der Wagner die Bande, wenn er den Spiel nochmal berühren darf, sagen wir es mal so.
Glaube aber auch, ein Matt Pellisch bei Ingolstadt wird dafür sorgen, dass es auch die ein oder andere heiße Szene mal geben wird. Der wird sicherlich versuchen,
David Wolf einmal.
Ja, er hat ja auch David Wolf gecheckt. Das war ja sicherlich keine Absicht, dass er ihn so checkt, dass er sich da schwer am Knie verletzt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch die Saison, das war in Matt Pellisch. Aber da möchte ich eben von aller Schuld freisprechen. Nein, bei dem.
Also das war einfach unglücklich.
Unglücklich. Ich glaube aber, dass, um nochmal drauf zurückzukommen, Matt Pellisch versuchen wird, den einen oder anderen Schlüsselspieler bei den Adlern hart anzugehen und so aus dem Spiel zu nehmen. Durch Härte. Ich glaube aber auch, dass die Adler sich das nicht gefallen lassen werden und dass wir da schon die ein oder andere heiße Szene erleben werden. Wie auch immer.
Emotionale Diskussion.
Ja. Wenn ihr habt ja vorhin 22. April 2015, ich kann mich auch noch an eine Serie 2012 im Halbfinale erinnern, korrigiert mich, aber das müsste im Halbfinale gewesen sein. Das waren ja eigentlich immer gute Serien gegen Ingolstadt so, also vom Offensivhockey, was ihr gesagt habt, ja schon, hat eigentlich immer Spaß gemacht, da zuzuschauen und da sind auch immer Tore gefallen. Da war jetzt nicht irgendwie so eine Defensiv-Mauer-Taktik von beiden Mannschaften. Keiner wollte einen Fehler machen. Deshalb glaube ich, sind es zwei Mannschaften, die nach vorne spielen wollen und nach Tore machen wollen. Und das ist ja schon reizvoll in der Serie.
Also jetzt mal ernsthaft, als neutraler Fan wäre das die Serie, wo ich glaube ich jedes Spiel angucken würde, auf jeden Fall. Weil du eine Garantie hast dafür, dass du tolles Eishockey siehst, dass es spannend ist, dass es offensiv geführt wird, dass sich keiner irgendwie versteckt und dass keiner hofft, so nach Motto, vielleicht schaffen wir es irgendwie, es lang zu halten oder was auch immer, sondern offenes Visier, 60 Minuten lang von beiden. Also viel mehr kannst du als Fan nicht verlangen von der Serie, als das, was du da kriegen wirst.
Ja, habe ich ja gesagt, eben die am Anfang die Voraussetzungen, wenn man jetzt nur mal auf die Punkte guckt, die sind halt nur einen Punkt auseinander bei den Mannschaften und die haben relativ eine ähnliche Saison gespielt, so von habe ich auch schon gesagt, von unten nach oben in der Tabelle.
Ja, ganz kurz, absurd eigentlich, oder? Dass man nach der Olympiapause zusammen saß, die Adler sind jetzt Fünfter geworden. Hallo?
Ja, wenn man, was Philipp schon gesagt hat, am Anfang in der ersten Sendung, Da waren ja alle froh, da hätte ich ja gesagt, okay, 10. Platz, klasse, nach der Horrorrunde, super, da dürfen wir nochmal in den Pre-Playoffs gegen was weiß ich wen spielen und dann sind die Art da draußen. Aber jetzt...
28. Dezember in Iserlohn und du denkst, okay, ab März habe ich frei.
Ja, und das hat ja auch wirklich jeder, gedacht, so ab März oder von mir aus auch um Himmels Willen, was will die Mannschaft in den Playoffs oder Pre-Playoffs, gegen wen wollen die denn eine Serie gewinnen, aber jetzt bist du halt wirklich 3 Monate später da und denkst dir, ja, die können die Serie gegen Ingolstadt wirklich gewinnen, die Adler können die Serie gewinnen. Völlig absurd irgendwie auch. Oder das, was ich vorhin erzählt habe, dass du am letzten Spieltag mit dem Handy irgendwo stehst und denkst, wie muss ich denn jetzt rechnen, das oder wie muss das denn jetzt ausgehen, was muss denn jetzt passieren? Das ist ja völlig absurd, wenn man jetzt mal an Dezember zurückdenkt. So.
Ja, klar. Jungs, wollen wir diese Serie schon mal tippen, bevor wir noch auf die 3 anderen Serien schauen?
Ja, gerne.
Philipp, ja. Du darfst anfangen.
Sehr gut. Ja, mir unter der Berücksichtigung, dass wir ja auch schon alles gesagt haben, ich glaube, enge Spiele, es wird auf die Tagesform ankommen. Es ist bestimmt auch mal ein hoher Sieg für eine Mannschaft drin, wenn es mal läuft. Trotzdem glaube ich, es geht über 6 Spiele und die Adler entscheiden die Serie für sich.
Dem würde ich genauso beipflichten, dass die Adler die Serie 4-2 gewinnen.
Ich mache es mal anders. Also Punkt 1, die Eishockey News tippt es auch. Und wer bin ich, der Eishockey News zu widersprechen? Ich tippe das halt nicht. Nein, ich tippe auch auf die Adler in 6 Spielen. Würde auch nochmal einen Faktor ansprechen wollen. Den hat Bill Stewart auch nach dem letzten Köln-Spiel nochmal angesprochen, der Pressekonferenz. Es gab ja diese Busblockade der Fans, wo die Fans nach dem 0-5 in Köln ihren Unmut kundgetan haben, als die Spieler heimkamen. Und seitdem hat sich wirklich viel gewandelt und ich glaube einfach, dass die Mannheimer Fans, das Mannheimer Publikum und auch was da auswärts wieder mitfahren wird in den Playoffs, dass das einfach ein Faktor ist, der nochmal ein Stück weit einen Unterschied machen kann und der hilft, dass die Serie in 6 Spielen gewonnen wird. Es gibt aber noch 3 andere Serien. Wollen wir dazu großartig was sagen oder wollen wir es einfach durchtippen? Flo, wie hättest du es denn gern?
Ja, jetzt muss ich ja. Ich habe ja schon auf Twitter geschrieben, München gegen Bremerhaven, sage ich 4-1. Ich glaube, Bremerhaven wird dieses Jahr nicht so schlecht aussehen wie letzte Saison gegen München. Die werden mal ein Spiel gewinnen, aber im Endeffekt... werden sich die Münchner da klar durchsetzen. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Also alles andere, also Bremerhavener weiterkommen gegen den deutschen Meister nach der Pre-Playoff-Serie gegen Iserlohn wäre für mich schon eine Überraschung. Aber ich traue es auch der Bremerhavener Mannschaft nicht zu, einfach so, um das kurz zu machen. Dann Berlin gegen Wolfsburg, da ist es ein bisschen anders, auch wenn die Wolfsburger nur mit 3 Reihen gespielt haben jetzt die letzten Wochen und sehr viele Verletzte haben, aber ich glaube gerade auf der Bank mit Pavel Groß, das ist ja schon ein Faktor in den Playoffs und auch seine Mannschaft, die hat sich ja schon gebissen jetzt oder durchgebissen gegen Schwenningen in der Serie und kommt jetzt halt, wie man letztes Jahr gesehen hat, bei Adler gegen die Eisbären mit einer gewissen Euphorie in die Serie und eine Mannschaft, die andere Mannschaft hatte 10 Tage Pause. Kann man natürlich immer darüber diskutieren, ob das ein Vor- und Nachteil ist, aber ich traue den Wolfsburgern dann schon was zu. Und ich glaube, dass die in 6 Spielen weiterkommen. Auch wenn es dafür wahrscheinlich jetzt Feuer gibt, wieder so wie letzte Woche. Aber ich sage, Wolfsburg kommt da weiter in der Serie. Und Nürnberg gegen Köln sehe ich eigentlich echt relativ ausgeglichen. Auch wenn da in der Vorrunde 20 Punkte oder noch mehr dazwischen waren. Da traue ich auch den Haien einen Sieg in Nürnberg zu und sage, die Haie kommen da weiter in 7 Spielen. Und ja, das Adlerspiel haben wir ja schon.
Oder Moment, das wäre dann, jetzt schon. Muss ich kurz gucken, das wäre Halbfinale... Mannheim-Köln und München-Wolfsburg.
Genau so ist es.
Also du hast für dich den Weg der Adler ins Finale durchgezeichnet.
Nee, das ist, ja, im Nachhinein wird man das natürlich so denken, ja. Aber es gibt halt gewisses Potenzial immer mal in den Serien jetzt, auch gerade jetzt wie die Haie jetzt am Schluss nochmal gekommen sind, obwohl die jetzt nur mit einem Sieg auf Platz 6, die haben halt auch eine gewisse Euphorie jetzt in der Serie, das auf dem letzten Drücker mit Torwart raus und in den letzten Sekunden das Tor gemacht, da kommen die in die Serie rein, also ich kann mir schon vorstellen, dass für die was geht. Natürlich kann ich auch völlig daneben liegen, aber ich sag das jetzt einfach, werf das einfach
also mal so in die Runde. Also daneben liegen ist meine exklusive.
Ach so, das daneben liegen. Das
ist mein Asset, was ich hier
ja, meine Qualität, stimmt, ich hatte,
die ich diesem Podcast zur Verfügung
stelle. Ja, stimmt, ich hatte schon vergessen, dass du dabei bist.
Wenn hier einer vollkommen in die Kacke haut, dann ich. Phil, deine Tipps der drei anderen Serien.
Was natürlich sehr beruhigend ist, wenn das wäre dein Daran bist.
Philipp, du hast also keinen Druck.
Also eigentlich wer der Depp ist hier, das haben wir schon mal geklärt. Also insofern alles gut. Ihr könnt alles raushauen.
Sehr schön. Ich sehe es in sehr vielen Punkten mal wieder so wie Flo tatsächlich. Ich fange mit Berlin gegen Wolfsburg an. Erfahrungsgemäß gibt es in jeder Playoff-Runde, oder was in jeder Playoff-Runde, aber jedes Jahr im Viertelfinale immer eine Überraschung. Und ich glaube, dass diese Überraschung dieses Jahr Wolfsburg ist. Gerade aus den Gründen auch, was Flo gesagt hat, mit zwar eine kurze Bank, aber doch diese Erfahrung, und wenn wirklich jemand weiß, wie man sich als Mannschaft zusammenrauft und als Mannschaft eine Runde weiterkämpft, vor allem dann ist es wohl Pavel Groß und Wolfsburg. Deswegen kommen die nach 6 oder gar 7 Spielen weiter. Habe mich auch für Wolfsburg entschieden, weil ich genauso wie Flo nicht glaube, dass Bremerhaven die Überraschung gegen München schafft. Das ist auch, nach spätestens 5 Spielen ist da Endstation für Bremerhaven, was ja dennoch ein großer Erfolg ist für den kleinen aufstrebenden Verein. Also da auch wieder Respekt an dieser Stelle vor Bremerhaven, dass sie überhaupt wieder im Viertelfinale stehen und das Pech leider haben, wieder auf München zu treffen. Und dann bin ich auch schon bei Nürnberg gegen Köln. Glaube auch, dass es in der Serie mindestens 6 Spiele sind, die man braucht. Glaube aber, dass Nürnberg das Duell für sich entscheidet, einfach weil sie, ich sehe sie körperlich stärker als die Kölner, auch wenn die Kölner viel Potenzial haben. Ich sehe sie aber, die Nürnberger, das größere Team, auch was der Zusammenhalt angeht und was die Gefährlichkeit auch in der Offensive angeht, sehe ich Nürnberg da leicht vorne, und deswegen wird sich Nürnberg, nach 6 Spielen ungefähr werden die sich durchsetzen gegen die Kölner.
Okay, dann bin ich
jetzt bin ich echt gespannt.
Eigentlich hören wir mit den Tipps auf an der Stelle. Erstmal, ich glaube auch München maximal 5 Spiele gegen Bremerhaven, möchte aber noch was aus der Eishockey-News vorlesen. Alexander Brandt-Mehmet hat ja immer so eine Kolumne vorne auf Seite 3, die immer so ein bisschen schärfer ist. Er hat so schön geschrieben: Gratulation an den Trainer des Jahres Thomas Popisch, zweimal mit einem Liga-Neuling in die Playoffs gekommen. Das ist eine tolle Leistung. Zumal, und jetzt kommt der schöne Satz, zumal es für deutsche Trainer mit kanadischen Teams nicht immer leicht ist, intern anerkannt zu werden. Großartig formulieren.
Ja.
Aber nein, Bremerhaven, Popisch, tolle Arbeit, großes, kann man nur jeden Hut vorziehen, aber München ist halt 3 Nummern zu groß. Fertig. Eisbären gegen Wolfsburg, da machen mir die Verletzten einerseits aus Wolfsburger Sicht es schwer, da eine Überraschung zu glauben. Und es kommt hinzu, dass das für die Berliner Heimspiele sein werden, mehr oder minder. Also Berlin wird da mit Sicherheit mit 1500 Leuten in Wolfsburg auflaufen. Und eine Serie mit 6 Auswärtsspielen wird Wolfsburg nicht gewinnen. Ich glaube, dass Berlin das in 6 Spielen macht. Ich glaube aber auch, dass Berlin keine Mannschaft ist, um es jetzt schon zu sagen, die zum Beispiel München dieses Jahr große Probleme bereiten würde in den Playoffs, wenn es dann weitergeht. Das heißt, Berlin wird Meister. Glückwunsch.
Sehr gut.
Und Nürnberg-Köln, gehe ich davon aus, dass Nürnberg das in 5 Spielen sieht. Jetzt könnt ihr mich schlachten, aber ich finde, Köln ist von den 8 Mannschaften, die da jetzt noch drin sind, für mich die Formschwester und für mich die, die mich in den letzten Wochen sowohl, also sozusagen nach der Olympiapause, aber auch davor am wenigsten überzeugt hat und der ich am wenigsten zutraue. Ich glaube, dass das für Nürnberg also nicht einfach wird oder so. Es ist ja auch angeheizt worden durch diesen vollkommen albernen Terminstreit, wo sich auch die DEL gleich mal wieder so verhalten hat, dass man sie wieder kennt und sich nicht mehr fragen muss, ob jetzt alles toll wird im deutschen Eishockey.
Ja, das war ganz toll, ja.
Ja, und ich glaube, dass Nürnberg da mit 4-1, ich will nicht sagen bequem, aber sehr souverän durchmarschieren wird. Und die Überraschung dann des Viertelfinals ist, dass der Fünfte die Serie beim Vierten gewinnt. Und das dann aber auch die einzige Überraschung sein wird. Ja, wie gesagt, also Berlin, Gratulation schon mal zum Titel an die Eisbären. Ja. Der ist durch. Ja. Gratulation auch nach Köln zum Finaleinzug. Auch das ist mit gewährleistet.
Ja, okay, wir sagen so, ich denke, die Eisbären werden morgen schon T-Shirts drucken und die Haie werden morgen schon Karte fürs Halbfinale verkaufen.
Und gucken, ob die Arena auch frei ist für die Termine.
Ja, genau. Das natürlich gucken. Und zur Not kann man ja noch eine Stellungnahme vorbereiten, wenn es irgendwie.
Weil Gag am Rande hätten die Pre-Playoffs spielen müssen. Für Spiel 3 war die Arena wohl belegt, habe ich irgendwo gelesen. Ob das gestimmt hat, keine Ahnung. Ich habe es in einem Tweet gelesen.
Ja,
aber
das habe ich auch gelesen und gehört, dass von Moritz die Woche, dass Pre-Playoffs wohl in Köln auch in der Arena, sagen wir es mal so, ganz schwierig geworden wären zu spielen. Da wäre mal interessant gewesen, was sie dann gemacht hätten.
Was dann gekommen wäre. Insofern, Leute, wir sind fast am Ende schon unserer Sendung. Das ging heute echt wie im Flug rum. Wir wollen noch euch darauf hinweisen, wir versuchen während der Playoffs euch sehr aktuell mit Infos am Laufenden zu halten, weil wir bei vielen Spielen vor Ort sind, von Spiel 2 bis 4. Sind wir beispielsweise immer vor Ort. Das heißt, wir versuchen euch mit Stimmen zu versorgen abends. Wollen auch schauen, dass wir mal vielleicht ein Facebook Live hinkriegen. Das haben wir jetzt für Freitag für Spiel 2 vereinbart, vielleicht vor dem Spiel und nach dem Spiel. Mal gucken, wie es zeitlich geht, wie die Logistik ist und wie wir es hinkriegen. So heißen, schaut in den Playoffs in unsere Kanäle rein. Und unsere Kanäle sind, da wo ihr uns gerade hört, soundcloud.com/eiszeitfm. Ihr findet uns aber auch bei iTunes und im Podcatcher eurer Wahl unter eiszeit.fm. Facebook haben wir gerade beworben, facebook.com/eiszeit.fm. Lasst uns da ein Like da, das hilft uns einfach, Sichtbarkeit zu kriegen. Es ist momentan extrem schwierig, durch diesen Facebook-Algorithmus Sichtbarkeit zu bekommen. Wenn ihr immer sicher gehen wollt, dass ihr unsere Posts seht, klickt auf ein Abonnieren, dass ihr dauerhaft das auch angezeigt bekommt. Und ihr könnt uns bei Twitter folgen unter @eiszeit_fm. Jungs, das war eine Stunde, die sehr, sehr schnell rumging. Ich freue mich sehr auf die Playoffs. Danke, Philipp, und weiterhin gute Besserung.
Danke dir.
Ich hoffe, der Husten lässt sich dann auch bald im Stich endlich.
Das hoffe ich auch sehr. Ja.
Und auch natürlich vielen Dank, Flo.
Bitte, bitte, hat es hier wieder sehr viel Spaß gemacht.
Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Wir sind Eiszeit FM und wir sind raus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.